MENA Watch, der Talk.
Herzlich willkommen, lieber Herr Gadban. Wir freuen uns sehr, dass Sie für MENA Watch und für mich heute sich die Zeit nehmen zum Gespräch. Ich würde gerne noch ganz kurz was zu Ihrer Person sagen. Und zwar, Sie wurden am 21. April 1949 in Libanon geboren. Und heute sind Sie Dozent, Berater von Sicherheitsdiensten, Politologe, Publizist und deutscher Islamwissenschaftler. Sie arbeiten in der politischen Bildung und halten Vorträge zum Thema Islam und Migration. Und als Clan-Experte sind Sie sogar schon massiv von Clans bedroht worden, aber das kommt später. Erstmal noch weiter zu Ihrem Werdegang von 1966 bis 1972 haben Sie in Beirut Philosophie studiert. Und dann sind Sie nach West-Berlin ausgewandert. Die Frage ist, war das nur wegen des Studiums? Sie haben dann hier Islamwissenschaften und Politologie studiert, haben damit auch ihre Promotion gemacht, ihren Dr. Phil. Gab es andere Gründe, also nur das Studium oder das?
Natürlich, andere Gründe. Ich kam vor dem Bürgerkrieg nach Deutschland. Ich war Philosophielehrer. Und bekam ein Doktorandenstipendium für Deutschland vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, also DAAD. Und so landete ich hier in Berlin. Also war 6 Monate in Freiburg. Am Goethe-Institut, da habe ich Deutsch gelernt. Naja, gut, innerhalb 6 Monate. Und da kam ich Anfang April 1973 nach Berlin, West-Berlin. Und bin dort geblieben. Jetzt sollte ich promovieren und dachte, meine Karriere geht weiter an der Uni in Beirut. Aber da begann der Bürgerkrieg und ich bin sozusagen hier in Deutschland hängen geblieben. Natürlich kein politisches Asyl und so weiter, aber ja, ich bin hier geblieben und nachdem das Stipendium zu Ende war, da hatte ich schon vorher angefangen, Islamwissenschaft als zweites Studium zu studieren an der FU. Und,
Darf ich noch was zum Libanon fragen? Und zwar, Wir haben ja heute diesen Krieg mit der Hisbollah und Israel im Nahen Osten. Die hat sich 1982 gegründet, die Hisbollah.
Ja, ist entstanden.
Genau. Und ich würde gern wissen, das ist relativ unbekannt, wie hat sich das entwickelt? Also wie kam es überhaupt zur Gründung? Wie hat sich das weiterentwickelt?
Ja, also das ist im Jahre 1982 geschehen, während der israelischen Invasion im Libanon. Da hat Teheran, da gab es einen Kongress dort für die Unterdrückten dieser Welt. Und auf der Konferenz haben sie sich getroffen, haben beschlossen, gegen Israel vorzugehen. Und der iranische Botschafter in Damaskus hat die Gründung von Hezbollah initiiert. Es geschah, indem sie erstmal Iraner nach Baalbek im Libanon geschickt haben. Das war der Kern. Und die haben gewirkt, dass die Bewegung von Amal sich spaltete. Ein Teil hat sich gespalten. Und darunter war auch Nusrallah, aber der war noch nicht in der Führung. Und die haben in Baalbek die islamische Bewegung von Amal gegründet und aber die waren von Anfang an sozusagen ein Teil der iranischen Revolution und ein Teil von der Revolutionsgarde, die gleich nach der Revolution 79 gegründet worden ist. Und das muss man nicht übersehen. Also von Anfang an war Hezbollah ein Bestandteil der iranischen Revolution und militärisch von der Revolutionsgarde. Der beste Beweis dafür, jetzt nach der Tötung von Nusrallah, da hat Berri die Führung von den Schiiten im Libanon übernommen, wollte mit dem Premierminister einlenken und die UN-Resolution 1701 anerkennen. Und Sofort ist der Außenminister vom Iran gekommen nach Beirut und da mussten die Libanesen einen Rückzieher machen. Und die Israel hat die Führung im Libanon von Hezbollah getötet, aber nicht die militärische Führung. Die militärische Führung war von Anfang an und ist immer noch in den Händen von Iranern. Und das sind diejenigen, die im Libanon kämpfen. Das ist eigentlich ein Krieg zwischen Israel und Iran im Libanon.
Um nochmal auf ein anderes Thema in diesem Zusammenhang zu kommen. Es gab ja den Bürgerkrieg in Syrien 2011 bis 2021. Wurde das von Deutschland mit Hilfsgütern für den Libanon unterstützt, dass dort viele Flüchtlinge aus Syrien in Libanon gekommen sind? Das waren 1,7 Milliarden Euro in dieser Zeit. Zur Integration auch. Ich denke mal, es war auch der Versuch, Syrer davon abzuhalten, aus Libanon weiter nach Europa zu kommen, was nicht unbedingt geglückt ist. Aber diese deutschen Hilfsgelder, sind die denn immer an die richtige Stelle gekommen? Und das ist eine wichtige Frage, weil aktuell war Frau von der Leyen im Mai in Libanon, um einen Flüchtlingsdeal auszuhandeln. Wieder ging es um Syrer, die eben von dort weg wollen und nach Europa. Da hat sie 1 Milliarde Euro von der EU hingebracht. Und das andere sind Beihilfen für humanitäre Hilfe. Die wurden gerade, ich weiß nicht, vor 1 oder 2 Monaten beschlossen, von Geberländern nochmal 1 Milliarde Euro. Und die Frage an Sie ist, kann man denn eigentlich sagen, dass die deutschen Hilfsgelder wirklich da ankommen, wo sie hin sollen?
Also da muss man klarstellen, dass die Flüchtlinge im Libanon von UNHCR betreut werden. Mhm. Und die Gelder gehen an UNHCR. Und UNHCR hat kein Vertrauen zu den Politikern im Libanon. Und bis heute hat UNHCR sich geweigert, die Listen der Flüchtlinge im Libanon sind. Der Staat weiß nicht genau, wie viele syrische Flüchtlinge im Libanon gibt. Der Staat hat nur Daten von den Grenzbehörden, also die Leute, die legal über die Grenze kommen. Und die Einschätzung der Behörde geht von 1,5 Millionen Syrer im Libanon. Es gab mehrere Wellen. Also nach 2011 hauptsächlich aus ökonomischen Gründen, also nicht aus. Und von den Anwesenden, also als Hinweis darüber, dass sie nicht alle richtig Flüchtlinge sind, als die Wahlen in Syrien stattgefunden haben, ein Großteil der Flüchtlinge hat sich daran beteiligt und über 80% haben für Bashar al-Assad gewählt. Und jetzt sehen wir, nach dem israelischen Angriff im Südlibanon sind 350.000 Syrer zurück nach Syrien gegangen. Dazu ca. 130.000 Libanesen. Also wären sie wirklich bedroht, dann wären sie nicht so massiv zurückgegangen. Das ist ein Hinweis über die Situation dort. Und für die EU hier, die unbedingt die Sanktionen aufrechterhält. Der Libanon will die ganze Zeit die Syrer, schon seit 15 Jahren, die syrische Flüchtlinge nach Syrien zurückschicken, weil es viele Gebiete gibt, wo es ruhig ist. Der Beweis ist diese letzte Bewegung. Aber die dürfen nicht wegen der Sanktionen. Der Libanon verlangt, dass die Flüchtlinge für den Wiederaufbau die Unterstützung der UNHCR in Syrien erhalten, da können sie ihre Häuser wieder aufbauen. Und da weigert sich die EU massiv.
Warum?
Aus ideologischen Gründen, okay. Da kommen wir zu der Migrationspolitik in Europa. Die stimmt von vorne und hinten nicht. Also in Europa, da haben sie nur schräge Sachen gebaut und das ganze Migrationssystem ist längst zusammengebrochen und wir bezahlen den Preis im Libanon und woanders auch durch diese Haltung.
Das macht eigentlich keinen Sinn, dass Frau von der Leyen hingeht und 1 Milliarde bezahlt, damit die Syrer nicht nach Nordzypern auswandern können durch die türkische Bewegung dann rüber nach Griechenland in den südlichen Teil von Zypern. Nein. Also was macht dann, das macht doch gar keinen Sinn.
Nein, also das wirkt schon, weil die Behörde, die das Geld bekommen hat von der Leyen, versucht, die unkontrollierte Wanderung nach Zypern zu unterbinden. Mhm. Und zuletzt hat Zypern syrische Flüchtlinge nach dem Libanon zurückgeschickt und die wurden von dem Europäischen Gerichtshof verurteilt. Also damit man sieht, also in welcher Welt Europa lebt und in welche und wie die anderen, der Rest der Welt läuft.
Die Frage ist noch, damals wurden 1974 bis 1990 kam die erste Welle von libanesischen Flüchtlingen nach Deutschland.
Ja, also es gab erstmal eine kleine Welle, die ist wichtig, niemand redet darüber. In meinem ersten Buch habe ich ausführlich darüber gesprochen. Nach dem schwarzen September 1970,
genau. Mhm.
Da erschienen die ersten Araber hier, die waren Palästinenser. Und die hatten den Weg nach Deutschland entdeckt über die Studenten in der DDR. Die DDR hat 1965 die PLO anerkannt und politische Beziehungen zu denen gehabt und ihnen Stipendien gegeben. So sind die ersten Studenten in Ost-Berlin erschienen und die haben die Verhältnisse gesehen. Sie haben gemerkt, da es ein Loch in der Mauer gibt, man kann von Osten nach Westen unkontrolliert rüberfahren, umgekehrt nicht. Das war der eiserne Vorhang. Mhm. Und die ersten Palästinenser haben davon erfahren. Da kamen die Jugendlichen, junge Leute hauptsächlich, also keine Familien. Und da war die Hölle los hier. Also diese Phase weiß man nicht, also was sie alles eingerichtet haben. Ich nenne ein Beispiel aus meinem Leben. 1974 wollte ich hier am Kuda in eine Diskothek reingehen. An der Tür stand ein junger Mann. Er hat mich auf Arabisch begrüßt. Ah, ich war unheimlich froh, endlich mal mit einem Araber zu reden. So viel Araber gab es hier nicht. Ich habe mit ihm gesprochen. Da hat er mir gesagt, ich darf nicht rein. Hm. Wieso denn? Er sagte, ja, die Araber dürfen nicht rein. Hm. Also die jungen Palästinenser hatten so viel Schaden damals eingerichtet, dass es zu spüren ist. Ich habe es privat gespürt. Und dann haben sie umgekehrt zur DDR entdeckt, dass, was man alles machen kann. Die haben zum Beispiel die Drogen in Ost-Berlin eingeführt und laute Sachen. Also über dieses Kapitel möchte ich nicht gern reden. Das war sehr peinlich. Eine Stabilisierung der Gemeinschaft, palästinensischer Gemeinschaft in Berlin fand erst statt, als nach dem Bürgerkrieg im Libanon 1975 die Familien kamen. Da gab es schon ein soziales Milieu und so, damit man so eine Art soziale Kontrolle ausüben kann, mhm, über diese Jugendliche. Ja, aber dann die Entwicklung ging in der Richtung Parallelgesellschaft, was auch nicht ideal gewesen war. Und die Palästinenser und alle, die nachher gekommen sind, haben sich eigentlich in die islamische Parallelgesellschaft integriert, die in den 80er Jahren entstand.
Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen? Es gab ja im Libanon oder gibt vielleicht immer noch ein palästinensisches Flüchtlingslager.
Gibt es mehrere sogar.
Und dort kommen die raus und können nach Deutschland ausreisen oder ist da die Durchlässigkeit nicht so gegeben?
Also im Bürgerkrieg, da gab es keine Kontrollen. Mhm. Es gab Reisebüro in Beirut und man konnte dahin gehen. Also die Palästinenser hatten ein Document de voyage, leicht zu erhalten, also keinen libanesischen Pass. Und die sogenannten Kurden aus dem Libanon, aus dem Hallami, hatten ein Laissez-passer, also kein libanesischer Pass. Und von dort haben sie einen Flug nach Ost-Berlin gebucht, Interflug. Und an der Grenze haben sie ein Transitvisum für Westdeutschland erhalten. Und zwar sind sie mit dem Bus oder mit der S-Bahn zur Friedrichstraße gegangen und sind rübergekommen. So sind 3/4 der arabischen Flüchtlinge nicht nur aus dem Libanon, sondern aus dem ganzen Nahen Osten über diesen Weg nach Deutschland gekommen, bis zum Fall der Mauer. Das war der Hauptweg.
Na gut, 2015 kam nochmal 1 Million. Also haben wir hier inzwischen, ich weiß nicht, 5,5 Millionen. Unter den Arabern hier in Deutschland zählen die Libanesen mit 160.000 Menschen ungefähr zu den größten Gruppen. Und davon sind 40.000, die noch einen libanesischen Pass haben, habe ich gelesen. Und die restlichen 120.000 haben einen libanesischen Migrationshintergrund. In Ihrem Buch, das haben Sie 2018 geschrieben, über die arabischen Clans. Und was ist mit der Auseinandersetzung jetzt? Kann es sein, dass nachdem die Hisbollah mit Israel einen Kampf hat und versucht jetzt, sagen wir mal, wenigstens die Schutzzone wiederherzustellen, die seit 2006 eigentlich garantiert werden soll durch UNIFIL. Aber hat das für die Libanesen einen positiven Effekt?
Also, man muss offen sagen, dass für den Libanon, dass Israel die Aufgabe übernimmt, Hezbollah zu schwächen und zu vernichten, das ist die einzige Hoffnung für die Libanesen. Hezbollah ist die einzige bewaffnete Partei. Also ich kann den Mund so lange aufmachen, wie ich will. Da ich kriege einen Kugel und dann bin ich weg. Und so ist es passiert. Die haben eine ganze Reihe von Politikern, Oppositionellen umgebracht. Also das ist die Situation. Wir haben keine Chance. Jetzt Israel versucht, sich selber zu retten. Also, aber als Nebeneffekt profitieren wir davon. Aber da muss man hier vorsichtig sein. Erstmal, es ist unklar, ob Israel diesen Krieg gewinnt. Wir wissen, in Gaza seit über einem Jahr kämpfen sie und Hamas ist immer noch da. Im Libanon ist es noch schwieriger. Die Landschaft ist schwieriger. Das ist nicht so ein Flachland und fast Wüste wie im Gazastreifen. Und wenn man die Geografie beobachtet, das Land steigt von Israel und geht immer höher, also die Berge, und erreicht einen Höhepunkt von über 3000 Meter im Nordlibanon. Und was jetzt passiert, und das muss man berücksichtigen, wir haben circa 1,2 Millionen schiitische Flüchtlinge jetzt im Libanon. Und wo gehen sie? Die gehen in den christlichen Gebiet. Weil sie wissen, dort sind sie besser geschützt als in anderen Gebieten, in Baalbek und so weiter, wo Israel bombardiert und sie verfolgt. Jetzt haben wir ein Problem. Wer garantiert, dass sie aus den christlichen Gebieten rauskommen? Und im Libanon wird diskutiert, ist das die Alternative? Die gehen aus dem Süden, Israel hat ihre Ruhe, aber dann erobern sie die Gebiete der Christen. Und wenn sie sich dort einnisten, dann sind sie langfristig für Israel noch ein größeres Problem. Da hat Israel keine Chance, die kann sie nicht rausholen. Das ist das Problem. Also das Problem wird verschoben. Aber dazwischen gehen die Christen unter. Zum Beispiel, die Leute wissen nicht, dass am Golf mehr Christen aus dem Libanon im Moment leben und arbeiten, als im Libanon selber.
Das heißt, sie werden vielleicht auswandern, oder?
Ja, also in den Golfstaaten sind die christlichen Libanesen willkommen. Die stellen keine Bedrohung für die politische Macht dar. Die erheben keine politische Ansprüche vor Wilayat al-Faqih und islamische Staat und den ganzen Quatsch. Die im Golf, die wollen Geschäfte machen und Anschluss an die Modernen haben und die Moderne sogar führen. Also warum sollen sie unbedingt ins Weltraum fahren.
Ja. Kommt noch.
Das machen sie. Also ich meine, das sind diese ungleiche Entwicklung zwischen diesen. Und für die Christen waren immer positiv. Die Christen haben sich überall integriert. Und der beste Beweis, der Schwager von Trump ist ein Christ aus dem Libanon. Sein Vater ist der Berater von Trump. Hoffentlich bringt was Positives für den Nahen Osten.
Ja, sein Schwiegersohn ist Jude, hat auch ein bisschen was geholfen.
Ja, sehr, sehr.
Bei der ersten Amtszeit.
Ja, jetzt ein anderes Kapitel.
Jetzt ist ein anderes Kapitel. Aber es ist schon interessant, dass Sie sagen, die christlichen Libanesen, die werden ihren Weg gehen. Also auch wenn sie verdrängt werden, werden sie, wenn sie auswandern, woanders wahrscheinlich unterkommen. Aber im Libanon haben sie wohl wegen der Zuwanderung muslimischer Libanesen kaum eine Chance. Die Frage ist, warum ist die Kultur, also diese Kultur so, wie sagt man, also raumgreifend, warum lässt sie keine anderen Gruppen zu? Also das kommt welche nachher Kultur? Noch mit ihrer, die muslimische, also sie haben natürlich ihre Islamkritik auch schon formuliert in ihrem Buch, Allahs mutige Kritiker, genau. 2021 ist das erschienen bei Herder. Und da sagen Sie, da nehmen Sie Stellung zur innerislamischen Religions- und Islamkritik. Ja, was ist der Hintergrund? Was sagen die Kritiker des Islam? Was sagen die Gegner der Kritiker, also die pro-islamischen Gruppen?
Nach langen Erfahrungen und Untersuchungen komme ich zu dem Ergebnis, also in dem Buch habe ich versucht, die muslimischen Kritiker zu Wort zu kommen, die hier in Deutschland unbekannt ist. Also wir bewegen uns hier im Rahmen der Verbände und sind alle islamistisch orientiert. Ich habe sie immer angegriffen. Mhm. Die haben sich kein Millimeter bewegt Richtung Integration in Deutschland. Und die sind das Haupthindernis für die Integration. Deshalb habe ich mit dem Buch versucht, eine andere Stimme zu bringen. Also man soll auf die islamische Welt einen Blick werfen, um festzustellen, dass dort die Kritik und der Versuch, die Moderne dort einzuführen, massiv ist. Die wird hier nicht wahrgenommen. Im Gegenteil, die wird sogar bekämpft. Und als typisches Beispiel ist Abdussamad. Wird hier als Islamophob kritisiert in der arabischen Welt mit seinen Medien und so weiter. Der ist aktiv. Wird er als Modernist und als Held betrachtet. Also das ist die Diskrepanz. Und was wollen alle diese Religionskritiker? Sie wollen im Grunde genommen die Trennung zwischen Religion und Politik erreichen. Und da kommen wir zu der zentralen Frage. Ist das überhaupt möglich im Islam? Ich vertrete die Position anhand der modernen Forschung, dass der Islam eine politische Religion ist. Das ist eine Kategorie an sich. In Europa, vor allem alle, die in Dialog sind, unterscheiden, sagen, nein, das ist nicht der Islam, das ist die Politik, also der Islamismus. Die Muslime selber sagen, der Islam ist Dinun wa Dunya, ist Religion und Welt. Ja, lügen sie? Die glauben doch daran. Die Islamisten, im Unterschied zu denen, sagen, der Islam ist Dinun wa Dawla, das heißt Religion und Staat. Also und sie meinen damit das Kalifat, das war ihr Ziel und deshalb sind sie entstanden 1928. Also was machen wir mit einer politischen Religion? Die Begründung ist im Koran selber.
Ich habe da ein schönes Zitat.
Im Koran ist die Rede von Gewalt, von Dschihad, von Töten, von Unterwerfen und so weiter. Also die medinesische Periode, also selbst die Muslime unterscheiden zwischen Mekka und Medina. In Mekka hatten wir eine Religion, in Medina haben wir ein Herrschaftssystem. Mhm. Und die Muslime, es gab unter den Reformisten, Mahmud Muhammad Taha zum Beispiel, ich habe zuletzt endlich mal sein Buch auf Deutsch übersetzt, mhm, erscheint demnächst irgendwann, er sagt, ja, dass der wahre Islam ist die Phase von Mekka, wo es heißt, auch im Koran, es gibt keinen Zwang in der Religion. Und wo Gott Mohammed sagt, du bist hier ein Mahner und Warner, aber zur Rechenschaft werden die Menschen bei mir, also in Jenseits gezogen, nicht hier. In Medina ist es anders. Die werden gerichtet.
Aber ist denn tatsächlich jeder Muslim, der hier lebt, über diese ganzen Unterschiede wirklich informiert? Oder geht es darum, wer sitzt in den Moscheen und erzählt den Menschen?
Verbände. Also ja, das heißt bei den Muslimen, der Muslim, wenn er eine Meinung haben, dann geht er zu seinem Imam. Hm. Und der Imam zitiert ein Fetwa, hm, oder fragt den Oberimam, der ein Fetwa, also ein Rechtsgutachten, hm, macht. Zum Beispiel hier, das kennen wir alle, da fragen sie den Imam, ja, darf mein Sohn hier zum Geburtstag von seinem deutschen Kommilitonen gehen oder nicht? Mhm. Ist es erlaubt in der Religion zu den Kuffar und solche Sachen? Mhm. Also auf diesem Niveau spielt sich das alles ab. Aber in der Religion selber, solange diese Religion sich von der Politik nicht trennt, ist sie gefährlich.
Sarrazin hatte habe ich hier ein Zitat, und da wollte ich Sie dann zu seinem Buch befragen, weil Sie auch dazu Stellung genommen haben. Das ist jetzt nicht meine Erfindung. Der sagt, für Religiöse gewinnt der Koran seine Spannkraft einerseits aus der Ehrfurcht vor dem einzigen Gott, die er in sich wiederholenden Formulierungen immer wieder variiert, andererseits aber aus dem Hass auf Ungläubige. Dieser Hass ist ein zentraler Teil der koranischen Offenbarung, ein beherrschendes Thema der meisten Suren, und er findet machtvollen sprachlichen Ausdruck. Diesen im Koran propagierten Hass muss man in Zusammenhang sehen mit Mohammeds Gebot, den sozialen Umgang mit Ungläubigen zu vermeiden, und dem im Koran kodifizierten Heiratsverbot zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Zitat Ende. Also dieses Zitat oder auch die Aussagen, die Sarrazin in seinem Buch macht, die sind ja sehr stark angegriffen worden. Die beeinflussen leider auch ziemlich radikale Gegner des Islam. Also das ist ja das Problem. Aber wo, also so in gewisser Weise ist ja diese Einschätzung, die er hier liefert, die Sie eben auch schon gesagt haben.
Also ich beziehe mich auf die moderne Koranforschung, also nicht auf Sarrazin. Und ja, der trifft manchmal in seiner Kritik des traditionellen Islams. Aber in meiner Beschäftigung behandle ich die Sache etwas weiter. Mhm. Als Islamwissenschaftler und in Kenntnis der modernen Forschung. Wenn man sagt, ja, Muhammad hat das und jenes gesagt, und so, da frage ich mich, woher wissen wir das? So fängt es an.
Also frage ich mich auch immer, nicht nur bei Mohammed, auch bei Jesus und sonst Leuten.
Ja, eben bei den meisten Religionen weiß man wenig über die Personen.
Genau.
Der erste Hinweis auf ein Gestalt, historischen Gestalt mit dem Namen Mehmet, kommt im Jahre 634, mhm, in der sogenannten Doctrina Jacobi. Ein Jude südlich von Haifa, in Caesarea, erzählt, dass ein Pseudoprophet in Südpalästina, also in Gaza, angegriffen hat. Damals haben sie die Garnison von Gaza vernichtet und behauptet, also dass er die Schlüssel des Paradies in der Hand hat und verkündet die Ankunft des Messias Jesus. Das heißt, diese Bewegung hatte einen eschatologischen Charakter. Und wenn man weiß, also die ganze Forschung geht in die Richtung, bei der Konfrontation, bei dem Krieg zwischen Persien und Byzanz seit 605, weil wie wir wissen, die Perser haben Syrien erobert, Jerusalem, das Kreuz nach Ctesiphon genommen, also für die Christen, das war das Ende der Welt. Die haben sogar Ägypten erobert, also die Kornkammer des Reiches, das war das Ende der Welt, also die Apokalypse war sehr nah. Und es entstanden bei allen Konfessionen, bei den Christen, bei den Juden, bei allen, eschatologische Bewegungen, nach dem Motto, jetzt das Ende ist nah. Und diese islamische Bewegung, was nicht islamisch ist, der Name Islam taucht überhaupt nicht im 7. Jahrhundert auf. Der Name Muslime überhaupt nicht. Wird nirgendwo erwähnt. Also und die Leute waren Hochkultur und die konnten lesen und schreiben. Und die erste Erwähnung ist hier in Palästina, südlich von Haifa. Von einem Juden, der von einem Pseudoprophet redet. Das war eine eschatologische Bewegung. Alle haben gesagt, der Messias kommt. Manche Forscher denken, dass Mohammed sich auch so ein Messias betrachtet hat. Warum? Weil Mohammed ist kein Name. Mohammed ist ein Adjektiv. Mhm. Hat früher eine Seltenheit. Vor dieser Phase hat man nur zwei Erwähnungen von Mohammed als Namen. Mhm. Jetzt haben wir Hunderte von Millionen, alle heißen Mohammed. Mhm. Und Mohammed heißt der Gepriesene. Mhm. Und daher die erste Inschrift im Felsenrock in Jerusalem, da steht Inna Muhammad Abdullah wa Rasuli. Muhammad ist der Knecht Gottes und sein Gesandter. Man kann das auch lesen, wenn das der Gepriesene, das war der Name von Jesus. Die Christen im Orient haben bis heute bei der Messe, man sagt Mubarakun Ismullah. Also gepriesen sei der Name Gottes. Man konnte das auch als Jesus ist der Knecht Gottes, weil die orientalischen Christen Jesus nie als Gott betrachtet haben. Es gab die Hellenisierte, die haben sich durchgesetzt, aber die Orientalen, die haben ihn immer als Mensch, ein guter Mensch, der beste Mensch, wo Gott, die Weisheit Gottes sich eingenistet hat. Und die sagen, also bei der Taufe da ist Gott in Jesus. Das sind diese theologischen Fragen. Ich meine, das ist entscheidend. Und noch mehr, Ali, der Kontrahent von Muhammad, ist auch kein Name. Ali heißt der Erhabene, das ist ein Adjektiv. Auch in diesem Sinn und für die Schiiten, Ali ist wie Muhammad. Gott hat sich geirrt und anstatt seine Botschaft an Ali hat er sie an Muhammad. Sie sehen, dass wie die Geister im Orient voll von Religion sind. Und in diesem Zusammenhang, bei den Juden, ich werde das nicht, das ist nicht unser Thema, aber die eschatologische Bewegung dort waren sehr massiv. Und die haben mit dieser Bewegung gegen die orthodoxen Christen paktiert. Zum Beispiel, es ist bewiesen, als diese Leute von Muhammad Palästina erobert haben, der erste Gouverneur von Jerusalem war ein Jude. Ja, in der islamischen Tradition wird das anders erwähnt. Es wird erwähnt, dass Muhammad in Medina der Jude vertrieben hat und massakriert hat. Das ist das, was wir kennen. Ja, ein Zeuge aus Armenien schon sehr früh, 668, erwähnt, dass das ist das Ende der Welt. Jetzt erleben wir das Paktieren der Juden mit diesen Leuten von Mehmet gegen uns Christen. Man hat eine andere Sicht dort.
Gut, Geschichte wird immer wieder neu erzählt, sagen wir mal umgeschrieben, aber neu erzählt, um es vorsichtig auszudrücken. Kommen wir mal zurück auf die Situation hier in Deutschland. Jetzt gibt es ja auch Bestrebungen, Staatsverträge mit muslimischen Gruppen zu machen. Wie stehen Sie dazu und welche Voraussetzungen?
Die haben Sie schon da gemacht. Ja, genau. Und das finde ich ein Witz.
Okay.
Die Staatsverträge, die Sie abgeschlossen haben, sind nicht ihrem Papier wert. Die sind wertlos. Das ist so eine seelische Massage, aber politisch ein falsches Zeichen, meiner Meinung nach, weil Sie eine Anerkennung an diese Verbände geben, die Sie nicht verdient haben. Warum sage ich das? Also als Kriterium, worauf beziehe ich mich? Alle diese Verbände haben bis heute die Menschenrechte nicht anerkannt. Und die Menschenrechte bilden die Basis unserer Verfassung. Die erkennen die Menschenrechte nur im Rahmen der Scharia. Das heißt, sie erkennen sie nicht. Und solange das der Fall ist, wird es keine Integration der Muslime, der Muslime, die mit diesem Verbände Zusammenhänge finden.
Also ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Offenheit und für Ihre wirklich fundierten Aussagen zu allen möglichen Themen. Deswegen haben wir dieses Interview geteilt in zwei Teile, weil ich schon vorher wusste, da wird sehr viel Interessantes gesagt und vor allen Dingen unheimlich viel, was die meisten Menschen in Deutschland nicht wissen, aber wissen sollten.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.